Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und was sollen wir sagen? Wir sitzen ja im dritten Deutschlandspiel bei der diesjährigen WM und zum dritten Mal reden wir über einen Sieg, über einen auf dem Papier relativ klaren Sieg. Aber das Ergebnis oder das Spielverlauf war alles andere als klar. Und da wollen wir natürlich drüber sprechen, über die deutsche Mannschaft, die ja jetzt in der Hauptrunde steht, als Gruppensieger ungeschlagen und volle 4 Punkte mitnehmen kann, wie es dann besser gehen wird. Und da begrüße ich ganz, ganz herzlich an meiner Seite Robin Bulitz. Hallo Robin.
Hallo Sebastian. Jetzt stehen wir am Ende der Rückrunde hier, sind eigentlich guter Dinge, aber auch irgendwie nicht so ganz.
Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Alfie hat gerade gesagt, so scherzhaft, also gesagt, sie saßen in der Kabine und haben so scherzhaft gesagt, ja, wir können nur zweite Halbzeit. Es scheint wirklich so zu sein, ich weiß nicht warum.
Ja, offensichtlich, der Auftakt gegen Tschechien auch, würde ich sagen, ich würde nicht sagen komplett misslungen, weil es war zu erwarten, dass Tschechien eine beinharte Abwehr stellt, gerade zu Beginn, ne, wenn alle noch schnelle Beine haben und dass es da echt ein Bollwerk gibt. Das haben wir die letzten 2 Spiele der Tschechen gesehen, wo nicht über 20 Tore gefallen sind gegen sie und auch nicht von ihnen. Das auch noch dazu. Aber dass da eine harte Abwehr gestellt wird, war klar. Aber dass die Deutschen dann, weiß ich nicht, in den ersten 10 Minuten nur 2 Tore machen, 2 7-Meter schon wieder verwerfen und klarste Torchancen auslassen, es passt ins Bild der letzten 5 Spiele jetzt, ne? Weil ich zähle die beiden Brasilien-Spiele auch mal mit rein. Es passt total ins Bild und ist jetzt die ganze Zeit gut gegangen. Wenn wir so eine erste Halbzeit gegen Dänemark spielen, brauchen wir zur zweiten nicht mehr rauskommen.
Ja, da zitierst du gerade Alex Bommes, der genau dasselbe auch gerade gesagt hat im ARD. Weil, wie gesagt, mit so einer ersten Hälfte wird es gegen Dänemark ganz, ganz schwierig, weil das ist dann natürlich mal eine komplett andere Qualität, auf die jetzt das erste Spiel am Dienstag dann auch auf uns warten wird. Lass uns ein bisschen in die Partie reingehen, Robin. Es war wieder, du hast angesprochen, klar, die Tschechen haben eine beinahe Abwehr gespielt, möchte ich auch gar nicht untermauern, aber ich finde es wieder, dass sich da oft die Offensive unheimlich schwer getan hat, Chancen rauszuspielen. Und wenn sie mal was rausgespielt haben, dann war es dann auch wenig konsequent gut genutzt. Also dann auch Würfe teilweise mit dabei. Ich kann mich an einen erinnern von Köster, wo er durch eine Lücke durchkommt, war wirklich passend einen LKW durch. Und dann wirft er, und dann siehst du dann, wie Mirk war so langsam schon die Beine zugeht. Und was macht er? Wirft genau auf diesen Fuß, der dann zugeht. Und ich so, das siehst du doch, dass er die Beine zumacht. Darfst du ihn da nicht hinwerfen in dem Moment.
Ja, ist eine klassische Wurffalle vom Torwart. Ne? Also ja. Das darf dem Köster nicht passieren, in meiner Meinung nach, auf dem Niveau. Dass er diese Einladung, dass er das nicht versteht. Also ne, Mirk bietet ihm genau dieses an im Durchbruch, weil er weiß, im Durchbruch hat er nur die Chance, genau sowas zu machen. Das ist von Mirk natürlich auch wahnsinnig gut gemacht, ne? Das dann so zu machen. Aber da darf Köster in meinen Augen nicht zum Beispiel drauf reinfallen. Aber du darfst auch nicht 2 7-Meter am Anfang verwerfen. Ja, und dann verstehe ich auch nicht, warum dann wieder ein Zerbe loslegt, warum dann wieder ein Grigic kommt, warum nicht einfach der Knorr sich da das Herz nimmt, die Verantwortung in die Hand nimmt und das Ding da reinzimmert. Also, weiß ich nicht, verstehe ich nicht, nach den Verworfenen im Spiel gegen die Schweiz, hätte ich mir das irgendwie ein bisschen anders gewünscht, muss ich sagen. Und ja, die erste Halbzeit ist dann einfach, ja, bis zur 20. Minute ist das wirklich schwach von Deutschland, finde ich. Auch die Torwartleistung von Andreas Wolf, ne, dann gab es schnell den Wechsel zu David Speth, das hat natürlich extrem viel geholfen. David Speth wie, ja, Man of the Match geworden mit fast 50%, am Ende waren es, weiß ich nicht, 48 oder so.
47, ja.
Aber Andreas Wolf hat natürlich auch sehr unglücklich agiert, sage ich mal. Viele Bälle, die ihm durchgerutscht sind, durch die Beine, irgendwie zwischen Arm und Oberschenkel in der kurzen Ecke durch. Aber der Block stand dann auch nicht. Wir wussten doch ganz genau, dass der Halblinke der Tschechen der Einzige ist, der da drauf wirft. Das ist ein absoluter Steineschmeißer, der Dominik Solak. Und der hat 4 5 Dinger in den ersten 20 Minuten hat er denen eingeschenkt. Dann haben sie den in den Griff bekommen, aber das wussten wir doch vorher. Das kann doch nicht sein, dass der in den ersten 20 Minuten 4 oder 5 Tore macht.
Ja, bin ich absolut bei dir. Also ich meine, das ging einfach zu einfach. Und Andi Wolf hat da wirklich so, ja, er hat wirklich unglücklich agiert. Man hat es ihm auch angemerkt, hat selbst mit sich gehadert. Und das war auch dann schnell den Wechsel gemacht. Das war ja auch richtig, weil ich denke, was dann David Speth gezeigt hat, Das war ganz, ganz wichtig. Aber auch da wieder in der Phase fand ich es auch klar. Natürlich, Wolf sah nicht gut aus, aber auch, wie gesagt, du hast dich irgendwie abgesprochen. Da muss was komplett anderes, da muss eine komplett andere Körpersprache rein. Da muss man viel aktiver drauf sein. Man weiß ja genau, was auf einen zukommt. Und ja, da haben sie sich ein bisschen den Schein abkaufen lassen, würde ich mal sagen. Da war auf jeden Fall doch definitiv mehr möglich. Klar, am Ende ist es jetzt, wie gesagt, gut gegangen, aber das war wirklich so ein unheimlich zähes Spiel. Es ging wirklich so wenig offensiv, auch defensiv. Das waren lange Angriffe, die Tschechien gespielt haben. Wirklich, da musste man die Konzentration hochhalten. Und ich hatte das Gefühl, dass du dann manchmal so diese letzte kleine Konsequenz in der Konzentration gefehlt hast. Und dann haben halt die Tschechen, die dann genau wissen, was sie spielen und dass sie dann lange Angriffe spielen, halt natürlich genau noch gewartet haben und das dann eiskalt ausgenutzt haben, um dann halt so eine knappe Spiel zu machen. Und sie haben ja auch geführt teilweise, also dürfen wir auch nicht vergessen. Also es war jetzt nicht so, als ob wir, als ob das ein Spiel auf Augenhöhe war, weil wir ja schon teilweise mit 2 Toren im Rückstand.
Ja, aber es wirkte ja nie so, dass es irgendwie eng werden könnte oder dass die Tschechen sich absetzen. Nee. Also das würde ich jetzt mal nicht sagen. Und ich finde auch, dass die 2. Halbzeit der deutschen Mannschaft wirklich stark war. Ne? Da hat man schnelles Spiel aufgezogen, spricht auch dafür, dass beide Außen dann gerade in der 2. Halbzeit ihre Tore gemacht haben. Mertens 3 Stück, Lukas Zerbe 3 Stück. Häufig übers Tempospiel kommen, als die Tschechen dann ein bisschen, ja, ich sag mal, müde wurden einfach. Was natürlich auch diesen langen Angriffen, viele Kreuzungen ist. Also mich würde mal interessieren, allein die Laufleistung. Ich glaube, dass die Tschechen bei diesem Spiel zum Beispiel viel mehr Meter gemacht haben als die Deutschen zum Beispiel, weil das natürlich auch total intensiv und aufreibend ist, das Spiel, das die Tschechen da aufziehen. Aber ich muss sagen, also so unangenehm, also nicht unangenehm, also so zäh es anzuschauen ist, finde ich, haben die Tschechen mich doch überrascht, weil ich hätte nicht gedacht, dass die so eine starke Abwehr stellen. Das war schon krass, was die auch gegen die Polen und gegen die Schweiz abgeliefert haben. Und auch jetzt die ersten 30 Minuten gegen Deutschland, das war schon, also eine Abwehrmeisterleistung, muss man wirklich sagen. Also interessant zu sehen, was sie da sich überlegt haben. Gehen natürlich jetzt, ja, würde ich mal sagen, chancenlos irgendwie in die Hauptrunde, weil sie, glaube ich, sie nehmen einen Punkt, mit dem sie gegen die Schweiz geholt haben. Und das wird am Ende nicht reichen. Und Deutschland hat das Mindestziel erreicht. Ne? Man wollte in dieser Gruppe Gruppenerster werden. Man wollte kein Spiel verlieren. Man will mit 4 Punkten in die Hauptrunde gehen. Genau das passiert jetzt. Und eine wirkliche Standortbestimmung findet dann gegen Dänemark statt. Also was passiert da? Was erwartet uns da? Alle haben sicherlich noch das Spiel um Gold bei den Olympischen Spielen im Kopf. Und Deutschland wird sicherlich bemüht darum sein, unbedingt eine Wiederholung dieses Spiels zu vermeiden, weil dieses Spiel, glaube ich, es war gut, dass es das letzte im Olympiaturnier war, aber es wird trotzdem auf die Moral gedrückt haben. Und wenn du jetzt so einen Dämpfer wieder nochmal kriegen solltest, sage ich direkt im ersten Hauptrundenspiel, boah, würde das, glaube ich, auch schon heftig der Mannschaft einen mitgeben, würde ich sagen. Deswegen sollte man gegen Dänemark wirklich versuchen, den Start nicht zu verpennen.
Ja, definitiv. Und was ich aber ganz gut finde, ist auf jeden Fall, dass Renas Uschins jetzt endlich angekommen zu sein scheint im Turnier. 8 von 10, das war eine deutlich bessere Quote. Klar, er war auch nicht fehlerfrei, möchte ich auch gar nicht unter den Tisch kehren lassen, aber ich fand, er sah schon wieder mehr aus wie der Renas Uschins, den wir kennen und lieben gelernt haben.
Ja, total. Was mir richtig, richtig gut gefallen hat, weil im Verlauf des Spiels wurde es immer besser, das Zusammenspiel Juri Knorr, Renas Uschins, es ist einfach dieser simple, einfache Wechsel. Das sind die Tore, die für die deutsche Mannschaft total wichtig sind. Juri Knorr kommt mit Dampf, macht den Wackler gegen die Hand, geht dann aber mit der Hand mit, bindet 2, 3 Spieler, spielt in einem Moment, wo du denkst, der ist eigentlich schon festgemacht, spielt er den Ball noch, kriegt er ihn noch auf Uschins und Uschins läuft eigentlich in eine riesige Lücke, zündet dann entweder frei durch oder jetzt heute auch 2, 3 Mal richtig schön mit dem Unterarmwurf abgeschlossen, sodass der Torwart keine Chance hatte. Das Zusammenspiel hat mir richtig gut gefallen und das ist genau das Zusammenspiel, was bei den Olympischen Spielen zum Erfolg geführt hat. Ne? Dieses super gute Zusammenspiel zwischen Juri Knorr und Renas Uschins und genau das muss ins Laufen kommen.
Definitiv. Und ich meine, Juri Knorr macht es auch weiterhin wirklich richtig gut. Also ja. Gerade so, also in dieser Phase zu Beginn der ersten, zu Beginn der 2. Halbzeit, da, wo er, ich glaube, er selbst das Tor erzielt und dann versuchen die Tschechen mal mit Tempo zu spielen. Ja. Und dann fängt er den Ball ab und macht direkt das 2. hinterher. Ja, das war so stark.
Es ist unglaublich. Also für mich, neben den beiden Torhütern, die für mich herausragend, also wirklich das beste Torhütergespann, das ich sehe im Moment. Vor allen Dingen auch gegen diese Mannschaften, ne? Gegen Polen, gegen die Schweiz, gegen Tschechien. alle anderen Teams hatten teilweise wirkliches Fallobst in ihren Gruppen dabei. Ne? Da müsste dann, also eine Quote von 50% gegen Guinea, die will ich nicht gelten lassen. Eine Quote von 50% gegen Kap Verde will ich auch nicht gelten lassen. 50% musste man gegen die Schweiz oder 48% gegen Tschechien, das musst du bringen. Und deswegen, neben den Torhütern, die wirklich herausragend sind, ist für mich Juri Knorr bisher der beste deutsche Spieler. Absolut. Also die Verantwortung, wie er sie übernimmt in richtigen Situationen, wenn es eng wird, dann dieses Tempospiel aufzuziehen, mit Druck auf die Abwehr zu gehen. Gute Quote, finde ich, für ihn. Die haben wir bei ihm auch schon wesentlich schlechter gesehen. Und ich finde, man merkt, dass Juri Knorr nochmal gereift ist.
Ja, finde ich auch. Also er wirkt ruhiger, er macht wirklich das Spiel. Vielleicht auch für ihn hilfreich, dass es halt sich jetzt nicht nur in der medialen Öffentlichkeit nur um ihn dreht, sondern halt auch mit Rinas Uschensimann hat, der dann natürlich auch ein bisschen was abnimmt, weil er natürlich auch einfach wirklich eine starke Leistung einfach zeigt. Also das merken, glaube ich, auch schon auch, dass es ihm, glaube ich, so ein bisschen hilft, dass nicht die ganze die ganze Last bei ihm liegt offensiv. Das merkt man, glaube ich, einfach an, dass er ein bisschen befreiter jetzt einfach aufspielen kann. Und also macht das wirklich gut. Er bringt Tempo rein. Auch diese langen Kreuzungen, die er dann da läuft, wo er mit viel Speed von der Mittellinie dann kommt, um bei Lücken reinzuziehen in die Abwehr. Das ist schon wirklich richtig gut. Und das macht Spaß beim Zuschauen, weil man einfach merkt, er genießt es, er gibt Gas, er will es allen beweisen. Und das ist schon etwas, wo man viel Spaß dran hat und das auf jeden Fall darauf ist, etwas, wo man aufbauen kann und damit sicher uns noch einiges helfen wird. Denn gerade, du hast angesprochen, Dänemark, das wird natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein, dass er da natürlich auch einem ähnlich auf Level performen kann, wie auch. Und dann schauen wir mal, wie das da funktionieren wird. Aber da muss dann von Beginn an alles funktionieren, weil sonst wird es ganz schwer.
Definitiv, da muss von Anfang an voll da sein, aber ich möchte vielleicht noch auf einen weiteren Spieler würde ich gerne noch eingehen, der mir gerade gegen die Schweiz in der wichtigen Phase gut gefallen hat und der mir heute gerade in der zweiten Hälfte, sage ich mal, auch wieder positiv ins Auge gestochen ist, wer meiner Meinung nach immer besser in der Mannschaft ankommt und vorher eher so ein bisschen, ja, immer mal wieder ein Fremdkörper war, nicht dabei war, doch wieder im Team war, ist Nils Lichtlein. Ich finde, Nils Lichtlein hat echt eine gute Rolle gefunden, sowohl auf der Mitte mit zwei Linkshändern agierend, wenn er drauf ist mit Rinas Uschins zusammen oder jetzt am Ende auch mit Luka Witzka auf der Mitte, Grigic und er. Ich finde, er trifft gute Entscheidungen und präsentiert sich meiner Meinung nach als eine echte Alternative. Und mir gefällt A, sein Wurfbild, die Quote, die er hat, ist echt gut und er spielt einfach auch einen Ball als Linkshänder, eine Art von Handball, die für Abwehrreihen meiner Meinung nach echt schwierig auszurechnen ist. Also ich finde, er ist da mit seinem Spielstil so ein bisschen herausstechend und zwar im besonderen positiven Sinne. Und das kann noch ein Faktor werden in meinen Augen in wichtigen Spielen, jemanden wie Nils Lichtlein reinzuschmeißen, wenn gerade ein Knorr oder ein Uschins Verschnaufpausen brauchen. Und ihn dementsprechend auch so in diesen Zeiten ins Turnier bekommen zu haben, finde ich ganz gut, weil das mit Marco Grigic auf der anderen Seite, sag ich mal, auf der linken Seite als Ersatz für Julian Köster ihm noch nicht so ganz gelungen ist. Grigic hat jetzt zwar 3 Tore gemacht, sag ich mal, aber die sind in den letzten 5 Minuten gefallen, als die Tschechen wussten, das Ding hier ist durch. Ja. Und deswegen, Nils Lichtlein wollte ich da positiv nochmal hervorheben, weil er mich, ich finde, positiv überrascht hat.
Definitiv. Und ich fand ihn auch heute besser auch als Luka Witzke, der echt heute keinen guten Tag gehabt hat. Also ich hoffe mal, dass es nur mal so ein Ausrutscher war, weil ich glaube, ihn werden wir auf jeden Fall auch noch brauchen, gerade im Zusammenspiel, wenn er dann mal mitnehmen kann und Juri Knorr kommt über halb links. Ich glaube, das kann auch nochmal der Mannschaft auch nochmal eine wichtige Option dann noch bieten gegen andere Teams. Also da möchten wir schnell drüber Mantel des Schweigens hüllen, dass Witzke nicht so gut gewesen ist. Wie gesagt, am Ende sind es 3 Siege. Du hast 4 Punkte, mit denen du den Hauptrunde nimmst und das ist das, was am Ende zählt. Und außerdem im Turnierverlauf kann man sich immer noch steigern, man kann immer noch besser werden und da hoffen wir natürlich jetzt drauf, machen jetzt mal eine kurze Pause und schauen natürlich noch weiter auf die Ergebnisse und noch das, was auch noch schon passiert ist. Deswegen bleibt dran bei Anruf einmal mit Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir sind zurück und wollen natürlich auch auf die weiteren Partien schauen des Sonntags und natürlich auch den Tagen zuvor, weil, wie gesagt, ist ja die entscheidende Phase der Vorrunde. Wir sitzen hier Sonntagabend 20 Uhr, bevor jetzt dann die letzten 3 Spiele des Sonntagsabends stattfinden und dann natürlich dann Montag gibt es noch die restlichen 2 Gruppen, die dann noch die Hauptrunden dann fix machen werden. Robin, lass uns die deutsche Gruppe voll abschließen. Die Schweizer gewinnen am Ende mit 30-28 gegen Polen. Das heißt, Polen ist raus. Die Schweizer gehen als Zweiter weiter, nehmen einen Punkt mit gegen die Tschechen. Wir haben es gerade schon angesprochen. Und Ja, knappes Spiel. Am Ende haben sie es aber retten können, so ein bisschen über die Zeit, weil das war echt wirklich so ein harter Fight auf Augenhöhe.
Ja, total. Also die Schweiz hatte mich ja schon, sag ich mal, positiv überrascht gegen uns, gegen Deutschland. Wirklich große Vorstellungen geliefert bis Mitte der zweiten Halbzeit und dementsprechend hatte ich sie auch gegen Polen im Vorteil gesehen. Weil die Polen meiner Meinung nach viel zu abhängig auch dann sind vom Spiel über den Kreis Kamil Szczypczak. Und wenn der nicht funktioniert oder nicht genug Bälle bekommt, dann ist es ein bisschen zu wenig einfach irgendwie bei den Polen. Und die Schweiz hat da schon mehr Tiefe, sage ich mal, dann im Kader. Und das ist das eingespieltere Team. Und dementsprechend freut es mich auch einfach für die Schweizer ein bisschen, weil die spielen meiner Meinung nach erfrischenderen Handball als die Tschechen und die Polen, muss ich sagen. Ja. Und kommen da weiter, werden es natürlich aber dann in der Hauptrundengruppe auch schwer haben einfach.
Ja, definitiv.
Aber setzen sich verdient da als Tabellenzweiter durch. Das war ja auch, sage ich mal, das, was wir größtenteils eigentlich erwartet hatten.
Ja, ich fand es ein bisschen überraschend, dass Arkadiusz Morito eigentlich so gar nicht eine Rolle gespielt, also gar kein Faktor war, ne? Eigentlich ein wichtiger Spieler für die Polen, aber keinen einzigen Torwurf, 4 technische Fehler, war wirklich für ihn ein Tag zum Vergessen. Ich meine, dafür hat es immerhin dann Damian Pristula besser gemacht mit 9 von 15, aber das hat auch noch nicht ausgereicht. Wenn du am Ende 16 technische Fehler halt hast, dann wird es halt schwierig, so eine Partie zu gewinnen. Und ich denke, die Polen, die ja, sind einfach so in einer schwierigen Phase, wo sie ein bisschen einen Übergang irgendwie hinkriegen müssen und so weiter und so fort, aber halt irgendwie, ja, halt nicht diesen nächsten Schritt mal machen können, so ein bisschen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sie sich dann jetzt im President's Cup schlagen werden. Da sollten sie eigentlich schon noch was hinkriegen, denke ich, auch gerade mit den Spielern, die sie haben. Und wenn man da schon gegen wen sie da spielen, sollte da schon noch ein bisschen noch was möglich ist, dass es dann nicht ganz so katastrophal von der Platzierung am Ende dann aussehen wird. Ich glaube, das sollten sie doch schon noch definitiv schaffen. Lass uns ja, du hast eigentlich mal Gruppe B, wer kommt mit? Wir treffen auf Dänemark, erstes Spiel, das wir dann haben am Dienstag, wird auch bei der ARD übertragen. Und dann kommt noch mit rüber Italien und Tunesien. Wir hatten ja gesprochen, Italiener, tolles Turnier bisher gespielt, zweimal gewonnen gegen Tunesien und auch gegen Algerien, jeweils auch klar gewonnen mit 7 gegen Tunesien, mit 9 gegen Algerien. Gut, dass sie dann gegen Dänemark keine Chance hatten, ist auch irgendwie verständlich, weil halt Dänemark ist. Wenn ich mir mal anschaue, Dänemark hat nach 3 Spielen eine Tordifferenz von plus 55, Robin.
Ja, die machen mir ein bisschen Angst, die Dänen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ne? Ja. Also die Italiener haben stark gespielt gegen Tunesien und Algerien, haben sich gut präsentiert. Also dass die Dänen mit 19 über die hinwegfegen, hätte ich jetzt nicht unbedingt so erwartet. Und mir macht es vor allen Dingen Angst, dass sie denen das halt auch einfach irgendwie, die hätten das mit angezogener Handbremse auch gewinnen können, aber spielen trotzdem da orkanartig, fegen die über die Italiener her und spielen die wirklich komplett daher. Ne? Also wir haben hier Emil Jakobsen und Simon Pütlik jeweils mit 9 Toren, Lasse Andersson, Gitzel jeweils 4. Also das ist, boah, krass, ey. Und ich habe das Gefühl, die können ja gefühlt noch mal einen Gang höher schalten. Ja. Also, weil das ja jetzt auch relativ entspannt war für sie, da so durchzumarschieren. Und definitiv haben die weniger Körner gelassen in ihren zweiten Halbzeiten als die Deutschen, glaube ich. Und dementsprechend, also wenn vorher die Dänen mein Favorit waren, dann sind sie jetzt mein haushoher Favorit nach dieser Vorrunde, muss ich ganz einfach sagen.
Ja. Können wir bitte einmal kurz über Emil Nielsen sprechen?
Ja.
40 Paradenquote von 45% nach 3 Spielen.
Ich glaube, der hat, glaube ich, in jedem Spiel hat der einen Ball gefangen aus dem Rückraum.
Ja, das kann ich mich
wundern. Gefangen in jedem Spiel. Was ist los mit dem, ey?
Oh, der Typ ist einfach richtige Granate, ey.
Das ist irre, ey. Guck mal, da geht der prägende Torwart der letzten 10 Jahre, beendet seine Nationalmannschaftskarriere, ja? Niklas Landin. Alles gewonnen, der prägende Torwart. Der Aufstieg Dänemarks ist ganz klar auch mit ihm verbunden, all diese Titel. Und dann kommt ein Typ ins Tor, wo ich behaupten würde, der ist fast noch ein kleines bisschen besser.
Ja.
Der wird ja besser und besser und besser noch. Das ist ja irre. Der ist wirklich, das ist krass, was der inzwischen abliefert.
Ja, das ist schon unglaublich. Also was der spielt, das ist echt, echt Chapeau. Also wirklich, das ist ganz, ganz, ganz hohe Schule. Also ja, es ist ja noch so ein bisschen so Gerücht, wie es mit ihm weitergeht, ob er in Barcelona bleibt oder nicht, aber als Barcelona würde ich erst nach dieser Turnier erst recht alles versuchen, ihn zu halten. Und wenn du dafür in die Minus gehen musst, diesen Kerl kannst du nicht gehen lassen. Das geht einfach nicht. Der ist viel zu gut. Das ist schon eigentlich unfair eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist. Das ist einfach verboten. Der dürfte eigentlich nicht mehr auflaufen, weil es so krass ist, ey. Ja. Ja, das ist schon wirklich abenteuerlich. Ja, lass uns auf die weiteren Gruppen schauen. Ne? Die Österreicher natürlich sehr schön. Sie sind weiter mit 2 Siegen, haben sie es geschafft. Natürlich gegen Frankreich haben sie da keine Chance gehabt beim 35-27. Aber trotzdem als Gruppenzweiter sind das Spiel duell gewonnen gehabt gegen Katar. Auch zwar knapp, aber am Ende trotzdem gewonnen. Ich glaube, das ist das, was zählt. Und ja, mal gucken, was da jetzt gehen kann in der Hauptrunde. Mit Gruppe D kommen natürlich auch keine einfachen Aufgaben mit dabei, aber die Österreicher, sie halten so doch daran so ein bisschen an, was sie schon bei der EM jetzt gezeigt haben im vergangenen Jahr.
Ja, absolut. Also ich glaube, gerade mit der Gruppe D ist es vielleicht so die offenste Hauptrundengruppe, ne? Weil ich glaube, dass die Österreicher gegen Ungarn und die Niederlande schon auch ein Zeichen setzen könnten. Also ich glaube, dass das ziemlich enge Spiele werden und dass das da nicht deutlich zur Sache geht, weil die Österreicher spielen auch diese elendig langen Angriffe, ne? Lukas Hutecek, das, was wir von Lemko kennen, das macht der da noch schlimmer. Ja. Ewige Pässe, ne? Der ist ja in der Bundesliga immer schon derjenige mit 400 Pässen Vorsprung, ist der Spieler, der die meisten Pässe spielt in der Liga. Wenn du so ein bisschen mal auf die Statistiken guckst, das spricht ja dafür, dass die eben so lange Angriffe spielen. Und ich glaube, gegen die Ungarn und die Niederlande werden das interessante, spannende, enge Spiele. Und ich bin vor allen Dingen auch mal gespannt, die Franzosen haben sich jetzt sehr, sehr schadlos hier gehalten, ne, und sind durch die Gruppe entspannt durchmarschiert. Aber das trügt in meinen Augen, weil Katar und Kuwait keine Gegner waren.
Ja,
also die Österreicher waren auch vielleicht da ist Frankreich dann doch eine Nummer zu groß. Aber ich bin gespannt, wenn Frankreich gegen Ungarn ran muss, wenn Frankreich dann gegen die Niederländer mit ihrem Tempo rangeht. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben noch nicht gesehen, wie Frankreich wirklich drauf ist, wenn es um die Wurst geht.
Du, dann würde ich gar nicht unbedingt großartig widersprechen wollen, weil ich gerade auch, wenn du das Spiel angeschaut hast, Katar gegen Kuwait, ey, boah, das war schon echt schwer anzuschauen, muss man ganz ehrlich zugeben. Also zu Katar wird er, glaube ich, in der Hauptrundengruppe mit Abstand letzter werden, wenn ich das richtig sehe. Boah, keine Ahnung, wie die einen Spieler gewinnen wollen. Vielleicht noch gegen Nordmazedonien, aber das müssen wir mal gucken. Dafür haben eigentlich Nordmazedonien teilweise auch echt guten Handball gespielt, fand ich. Aber ja, das war schon echt spannend. Natürlich, klar, Frankreich ohne Samir Bellassène, der ja auch natürlich verletzt ausfällt, ne, in den nächsten Spielen, wenn sie auch zurückgreifen können, das ist natürlich auch schon eine kleine Schwächung. Und ansonsten muss man mal gucken, wie das jetzt aussehen geht. Ne? Wir haben es gesagt, Ungarn gegen Niederlande, die spielen gleich noch. Also die spielen jetzt gerade so, oder fangen jetzt gleich demnächst an. Das wird sehr spannend zu beobachten sein, wie viele Punkte sie mitnehmen können, beide. Ne? Ungarn hat ja schon einen Punkt auf jeden Fall, den sie mitnehmen durch das Unentschieden gegen Nordmazedonien. Die Länder hätten aktuell 2, also da haben wir mal gespannt drauf sein. Aber ich möchte aber, wenn wir bei Guinea sind, ich möchte eigentlich über den Torhüter für Guinea reden. Ey, der ist echt gut unterwegs gewesen bisher.
Hat er nicht die beste Quote im Turnier, beziehungsweise die meisten Paraden, kann das sein?
Ja, der hatte echt viele Paraden, 32 Paraden gehabt, also.
Ja, ist aber auch nicht so schwer, glaube ich, wenn du, weiß ich nicht, pro Spiel 80 Würfe aufs Tor kriegst, glaube ich.
Ne? Das stimmt natürlich. Das darf man natürlich nicht vergessen.
Ich glaube, dann bist du sogar noch vorne mit dabei, wenn ich dir 80 mal einen draufwerfe.
Ja, wahrscheinlich. Also jetzt hat er jetzt im Spiel gegen Nordmazedonien, ich habe gerade mal geschaut gehabt, weil er die Statistik, also offiziell Statistik nicht mehr erst nach tageweise aktualisiert wird, das ein bisschen blöd ist, finde ich. Aber er hat schon wieder 14 Paraden gehabt gegen Nordmazedonien, Quote von 35%, das ist sogar echt sogar voll in Ordnung. Aber natürlich klar, sind da 40 Würfe, ist natürlich klar. Aber ja, also ich finde, dem macht's zuzuschauen, dem Mann, ich glaube, er hat ein bisschen vielleicht Werbung für sich gemacht, spielt ja auch in Frankreich, also von daher hat er auch schon ein bisschen dann auch internationale Erfahrung, weiß ein bisschen, was auf ihn zukommt, während natürlich seine Landsleute da noch ein bisschen, sag ich mal so, ja, viele Erfahrungen sammeln mussten, Lehrgeld zahlen mussten, also von daher, ja, war schön für Guinea, aber wie gesagt, da war auch nicht mehr drin, glaube ich. Im Endeffekt, wenn sie jetzt mit minus 43 da in die Gruppe abschließen, ist das, glaube ich, vollkommen in Ordnung in der Tordifferenz. Und von daher, sie haben nur ein Tor, sie haben 61 Tore geworfen, also das ist auch, sage ich es mal so, glaube ich, voll in Ordnung für so eine kleine Mannschaft.
Ja, total, also für die war das natürlich ein wahnsinniges Erlebnis und der Torwart ist natürlich irgendwie der glücklichste Typ überhaupt. Erinnert mich an den, wer war es bei der Europameisterschaft? Der Torwart von Georgien?
Ja.
Der so abgefeiert wurde und als er dann einmal noch Man of the Match wurde, fast geweint hat vor Freude.
Ja, genau.
Erinnert mich so ein bisschen, der Torwart von Guinea erinnert mich so ein bisschen an ihn und ich glaube, der kommt aus dem Grinsen auch gar nicht mehr heraus, trotz dieses Abschneidens. Aber das ist ja für alle Spieler aus Guinea so. Also stell dir erstmal vor, du bist mit deiner ersten WM-Teilnahme da und dann hast du das allein das Erlebnis, das ist ja für die komplett irre. Also das, was die da im manche Spieler spielen im eigenen Land oder sind irgendwo in unterklassigen Ligen unterwegs. Für die ist das das Highlight ihres Lebens und das ist doch dann einfach schön zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Also für die war es mit Sicherheit eine mega Erfahrung. Das muss man, glaube ich, ganz klar so sagen. Und das hat, glaube ich, ganz, ganz viel Spaß gemacht, da zuzuschauen und diese Erfahrung mal zu sammeln. Und ich glaube, das war für sie einfach, ja, was Schönes, was sie mitnehmen können, wovon sie drüber berichten können. Und dann schauen wir mal, ob sie jetzt mal auch dann öfter mit dabei sind, ob sie es wiederholen können, was ja natürlich in den President's Cup natürlich gehen wird. Da werden wir natürlich dann auch genau einen Blick natürlich drauf werfen, Robin, ob da was gelingen wird. Lass uns mal in die Gruppe E gehen. Da ist ja Portugal, Brasilien, Norwegen die spannende Gruppe. Wir hatten es ja schon erwähnt, dass Brasilien ja gegen Norwegen gewonnen haben. Die Brasilianer haben aber dann auch jetzt im abwesenden Gruppenspiel da ein bisschen zu kämpfen gehabt, müssen wir auch sagen. Die haben dann zeitweise gegen die Amerikaner zurückgelegen, war bis zur 40. Minute ausgeglichenes Spiel, da stand es 18 zu 18. Am Ende haben sich die Brasilianer doch klar durchgesetzt mit 31 zu 24, aber es zeigt zumindest, dass bei den Amerikanern so nach und nach was zusammenwächst.
Ja, ich bin natürlich auch, also auf dem Weg zu den Olympischen Spielen im eigenen Land, in Los Angeles dann 2028, da, das ist ja die Mission der Amerikaner, genau, da eine Truppe auf die Beine zu stellen, die zumindest dem einen oder anderen, der einen oder anderen Nation Paroli bieten kann und wenn dann die ersten 40 Minuten, sage ich mal, wenn wir uns die jetzt mal anschauen gegen Brasilien das sehr überzeugt hat in den letzten Spielen, da ein ausgeglichenes Spiel auf die Beine zu stellen, das haben sich die Brasilianer auch anders gedacht und das daraus sollten die Amerikaner Mut und Hoffnung schöpfen und darauf weiter aufbauen und ich glaube, dass sie auf dem richtigen Weg sind und in den nächsten 3 Jahren kann noch einiges erreicht werden. So ist es nicht und ich freue mich schon gerade auf die Olympischen Spiele und dann zu sehen, wie sie sich da präsentieren. Jetzt ist hier natürlich Ende, weil es natürlich auch ist natürlich auch eine unglückliche Gruppe, ne?
Ja, denke ich schon. Also wenn sie vielleicht ein bisschen mehr Losglück gehabt hätten, wie vielleicht die Italiener, hätte vielleicht schon noch was mit Hauptrunde gehen können. So ist es ein bisschen bitter, aber ich glaube im President's Cup, da können die schon noch auch einige Erfolgserlebnisse sammeln. Ich glaube, es wird, glaube ich, schon noch auf jeden Fall möglich.
Ja, ja, definitiv.
Genau. Lass uns vielleicht dann zum Abschluss noch einen kurzen Blick werfen auf Gruppe H, wo ja heute Abend noch das Spiel um den Gruppensieg ansteht zwischen Kroatien und Ägypten. Ansonsten weiter Argentinien gegen Bahrain sich durchgesetzt. War ein unglaublich spannendes Spiel. Ich glaube, für Argentinien ganz, ganz wichtig, weil Turnierverlauf von ihnen fand ich nicht so stark. Und ich glaube, da hat es sehr geholfen, dass man jetzt zumindest doch in die Hauptrunde reinkommt.
Ja, die Argentinier haben mich enttäuscht, aber da wird es natürlich auch irgendwie eine Findungsphase und einen Neuaufbau geben. Ne? Die Simonet-Brüder nicht mehr dabei. Boah, das ist ein Loch, wie es vielleicht bei keiner anderen Nation irgendwie einen Rücktritt hinterlassen kann. Ne? Also Diego Simonet ist der prägende Spieler des argentinischen Handballs insgesamt. Der hat damals für Nantes?
Ja, für Nantes hat er gespielt, ja.
Die Champions League gewonnen. Der war MVP im Final Four, als Nantes das Ding geholt hat. Ne? Also das ist ein Spieler, der auf einem ganz anderen Level spielt als alle anderen seiner Mannschaftskollegen in dieser argentinischen Nationalmannschaft und das dann wegzustecken, beziehungsweise da irgendwie dann, ja, das erste Turnier, das ist ja Turnier X gefühlt so nach deren Abgang.
Ja.
Und da ist dieser enge Sieg gegen Bahrain gut für die Moral natürlich auch, um dann irgendwie daraus neuen Mut zu schöpfen und positiv in die Zukunft zu blicken.
Ja, genau, definitiv. Ja, schauen wir mal, was da vielleicht dann noch dann zukünftig dafür für sie auf jeden Fall gehen kann. Mal gucken, jetzt wie gesagt, in der Hauptrundengruppe wird es wahrscheinlich dann ein bisschen schwierig, dann noch mit Punkte zu sammeln, aber vielleicht kann man da vielleicht noch überraschen, denn zumal es dann entweder Kap Verde oder Kuba wird, einer von den beiden wird ja wohl reinkommen, da kann man vielleicht dann doch nochmal einen Sieg einfahren, so zum Abschluss der WM ist mit Sicherheit auf jeden Fall doch einiges möglich. Oder direkt zum Auftakt, wie wäre es sogar, genau, so ist es richtig, direkt zum Auftakt, vielleicht kann man da schon mal ein bisschen nochmal ein positives Selbstvertrauen mitnehmen, schon mal positive Dinge mitnehmen und dann mal gucken, was dann vielleicht in den nächsten Jahren dann möglich ist, wie sich die Mannschaft dann neu zusammenfinden wird, genau. Ja, Robin, damit sind wir am Ende für die heutige Ausgabe, würde ich sagen. Wir werden natürlich dann nächste Woche, oder beziehungsweise, nee, nächste Woche schon ist richtig, aber dann natürlich dann, wenn die deutsche Mannschaft wieder spielt, am Dienstag dann natürlich dann genauer drauf schauen, wie sich die Teams schlagen werden, wie die Hauptrundenstart verläuft. Und da gibt's, glaube ich, ja, genug dann drüber zu besprechen, weil eins ist sicher, jetzt wird es, glaube ich, dann nochmal deutlich spannender werden. Da werden die Spiele auf jeden Fall auch knapper werden als bisher.
Ja, du, Dienstag, ne, brauchen wir nicht drüber reden. Das wird eine krasse Standortbestimmung. Also das wird, finde ich, aus deutscher Sicht mit das spannendste Spiel, ne? Erstmal jetzt. Und ich finde es krass, es wird wichtig einfach, habe ich das Gefühl. wie sie sich da präsentieren, weil ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass wie dieses Spiel verläuft, auch den weiteren Turnierverlauf ein bisschen bestimmen wird. Ich mache mir jetzt nicht so große Sorgen, dass sie gegen Italien oder Algerien sich schwer tun werden. Sorry, nicht Algerien, sie spielen gegen Tunesien, gegen Italien und Tunesien werden sie Siege holen, aber wie dieses Spiel gegen Dänemark gestaltet wird, das wird schon irgendwie, finde ich, wichtig sein. Und ich will gar nicht sagen, dass sie es gewinnen, weil ich das nicht sehe im Moment einfach bei der Leistung der Dänen, aber da lange mitzuhalten, gibt Mut, glaube ich, für eben den Einzug dann ins Halbfinale. Ja. Indem wir denen wieder warten.
Genau, das wäre auf jeden Fall ganz wichtig, dass man da bis dahin gute Leistung auf jeden Fall zeigt. Das schauen wir mal, wie sie sich dann präsentieren werden. Bis dato dürft ihr uns natürlich gerne folgen auf den Social-Media-Kanälen eurer Wahl, Facebook, Twitter, Instagram, Mittelhandel an. Wo findet ihr uns dort jeweils? Und so gerne natürlich Rezensionen schreiben bei Spotify und iTunes, habt ihr die Möglichkeiten dazu. Und ansonsten hören wir uns dann Dienstagabend, Mittwochmorgen dann natürlich wieder mit der neuesten Ausgabe und dann schauen wir mal, ob die deutsche Mannschaft auch eine gute erste Halbzeit präsentieren kann und was sonst natürlich noch bis dato in der Handballwelt passiert. Ihr werdet auf jeden Fall hier immer auf dem Laufenden bleiben, deswegen bis dann, ciao, ciao.
Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de